Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde hier im Schönblick, da unten hängt mein Jackett. Wenn Sie mir erlauben, dass ich es auslasse, würden Sie die Arbeit der Predigt etwas erleichtern. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine zweite Schwierigkeit an diesem schönen Pfingsttag. Beschäftigen uns ja an dieser Konferenz mit Texten aus dem Buch Nehemia und die Weisheit der Veranstalter hat mich gebeten, rund 8 Kapitel in 3 Tagen durchzugehen. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, das schönste Kapitel für Pfingsten wäre doch vielleicht Kapitel 8. Aber die haben in ihrer Weisheit gesagt, nein, wir bleiben in der Reihenfolge. Und so komme ich an den ungewöhnlichsten Pfingsttext, den ich in meinem langen Predigtleben hatte. Aber jetzt ist das Interessante, dass ich dann gemerkt habe, dass dieser Text eine Menge mit dem Wirken von Gottes Geist zu tun hat, weil er den Normalfall der Kirchengeschichte schildert, dass die Gemeinde Gottes in Trümmern aufgebaut wird, unter hohem Widerstand. Irgendjemand hat mal gesagt, die Kirchengeschichte sei eine Kette von Totenauferweckungen. Man könnte sagen, die Trümmer und der Widerstand sind nach 2000 Jahren Gemeinde Jesu häufiger als das unbestellte Feld und die allererste Saat. Nun gibt es Neupflanzung und Wiederaufbau, beides gibt es weltweit. Wir hier in Deutschland leben in einer Region, die sich gesellschaftlich als nachchristlich definiert. Insofern bauen wir Gemeinde Jesu auf den Trümmern alter und überholter Vorstellungen. Wir bauen inmitten von tief eingedrungener Resignation. Wir bauen teilweise unter heftigem Widerstand von gesellschaftlichen Gruppen, die den christlichen Glauben für überholt oder sogar schädlich halten. Ich musste schmunzeln, als der Bruder Kallenbach den Spiegeltitel vorgelesen hatte, dass ausgerechnet der Spiegel fragt, ist da jemand? Das ist ja schon erstaunlich. Wir werden sehen. Wir sollten jedenfalls sehr aufmerksam wahrnehmen, wie Nehemia vorgeht. Wir können bei ihm einiges lernen. Wenn Sie jetzt das Buch Nehemia nicht ganz so präsent haben, es ist ja nicht gerade das bekannteste Buch der Bibel, ein hoher Spitzenbeamter des Persischen Reiches, der über den Bericht der traurigen Zustände im alten Mutterland einen geistlichen Impuls in seinem Herzen spürt und durch eine gnädige Fügung Gottes von seinem Großkönig Artaxerxes die Erlaubnis bekommt, zunächst mal für eine Weile dort in diesen entlegenen Winkel des Persischen Reiches zu gehen und dort die Mauern und die Stadt wieder aufzubauen. Inzwischen hat sich der Widerstand gegen die neue Mauer für Jerusalem auf alle persischen Nachbarbezirke ausgeweitet. Im Norden, in Samaria, sitzt Sanballat, im Osten Ammon, die Araber im Süden und Aschdod im Westen. Wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, merkt man, dieses kleine Restgebiet Juda ist umzingelt. Alle diese Bezirke gehören ins persische Weltreich. Man könnte sagen, die sind alle in derselben Firma. Aber da gibt es handfeste Interessen. Da gibt es Angst vor Verlust von Einfluss und wirtschaftlichen Interessen. Das erinnert mich manchmal an die EU. Die europäischen Regierungen und Staaten sind zugleich ökonomische Konkurrenten. Und wir werden sehen, wie die sich einigen über den neuen Kommissionspräsidenten und andere Dinge. Nehemia jedenfalls erfährt umgehend von den Planungen seiner Feinde. Zumindest sein Geheimdienst, würde ich mal sagen, ist nicht so verschlafen wie unserer, der noch nicht mal mitkriegt, wenn von einer Botschaft von Freunden in Berlin das Handy der Kanzlerin abgehört wird. Vor Ort nutzt Nehemia die Unterstützung des Großkönigs wenig, denn der ist fern. So muss er sehen, wie er den Widerstand durchhält und wie er Klärungen schafft. Er braucht so etwas wie ein geistliches Ermutigungsprogramm für Kleingläubige, wenn sie so wollen, ein Pfingsten für Entmutigte, damit sie ihren Widerstand durchhalten. Ich habe Ihnen 3 Akzente aus diesem Ermutigungsprogramm mitgebracht. Der erste Akzent ist Wachsamkeit. Wachsamkeit. Seid wachsam, sagt Jesus zu seinen Jüngern, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Wachsamkeit ist ein Lebensstil, der dieses ganze Leben von der Zukunft Gottes her sieht. Wachet und betet, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und genau das haben die Jünger erlebt am Vorabend in Gethsemane. dass nicht ihr Beten Jesus trägt, sondern Jesus ihr Beten. In Klammern gesagt, Wachsamkeit wäre nicht mit Übermüdung zu verwechseln. Ich habe viel junge Erwachsenearbeit gemacht und dann gibt es so eine interessante Erfahrung, wenn die so irgendwo zwischen 25 und 40 angekommen sind, dann merken die, dass auch die kräftigsten Nachteulen nicht ewig die Nächte durchmachen können ohne Folgen. Ich bin schon weit jenseits von diesem Alter, bin gestern schon deutlich vor 12 abgehauen. Aber es ist nicht dasselbe, Übermüdung oder Wachbleiben. Wachsamkeit ist etwas anderes, ein Geschenk des Geistes Gottes, ein waches Beten, sagt der 1. Petrus 5, dass der Widersacher uns nicht in seine Fallen locken kann, denn er schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Die gibt es wahrscheinlich, Schwäbisch Gmünd, nicht so viel freilaufend, aber das Bild ist einleuchtend. In Jerusalem brauchte es damals neben dem Mauerprogramm auch ein Schutzprogramm gegen Angriffe, sozusagen eine Firewall gegen Angriffe von außen, einen permanenten Virenschutz gegen die Zersetzung von innen. Die Stimmung drohte zu kippen. Sie haben das eben in dieser Übersetzung von der Hoffnung für alle gehört, die haben das sogar gereimt. Das schaffen wir nie. Wir sind zu schwach, der Schutt ist zu viel, wir kommen nie ans Ziel. Und dann kommen noch die Leute aus den Dörfern drumherum und sagen, überall Feinde, die sich sammeln. Das ist eine ungute Mischung aus äußerer Bedrohung und innerer Zersetzung. Wie reagiert Nehemia? Er stärkt die Selbstverteidigungskräfte. Wer baut, soll zugleich sein Schwert oder seinen Spieß bei sich haben. In dieser schwierigen Situation werden zwei Dinge miteinander kombiniert, die sonst in getrennten Fächern aufbewahrt werden, die Kelle und das Schwert. Wenn Sie so wollen, baut Nehemia ein lokales Immunsystem auf. Sollte ein Angriff kommen, können die Bauleute Gottes sofort reagieren. Er schafft eine schnelle Kommunikation mit Signalposaunen, sozusagen die SMS der Antike, und bindet die Träger ein und ermöglicht schnelle Reaktion durch die Übernachtung der Stadt. Okay, er zieht seine Kleidung nicht mehr aus, das ist bei heißem Wetter, hat das auch Folgen und so, aber das ist im Augenblick nicht so wichtig. Aber vor allem macht er eins, er setzt gegen den Fatalismus des Volkes Gottes, die Verheißungen Gottes. Er macht klar, worum es geht. Denkt dran, dass Gott das will und denkt dran, für wen ihr hier kämpft. Ich glaube, es gibt in Situationen der Mutlosigkeit und der Kraftlosigkeit nichts Besseres, um Menschen neu Vertrauen zu geben, als sie in die Verheißung Gottes zu erinnern. Daran kann man sich festhalten wie an einem Seil. Ich stand gestern Nachmittag hier unten auf diesem Weg, unterhalb von dem Seil, dem Hochseilgarten da von der Landesgartenschau, schaute mit einer Teilnehmerin der Tagung rüber und wir überlegten beide, ungefähr im gleichen Alter, ob wir uns noch trauen würden, da drauf zu gehen. Sie sagte, ja, eigentlich gerne, mein Sohn hat schon gespottet, du traust dich das nicht, Mama, nur die Zeit ist ein bisschen knapp, aber das wäre ja noch ein Ehrgeiz. Daran kann man sich festhalten, wie an einem Seil über den Abgrund, an den Verheißungen Gottes. Deswegen meint Wachsamkeit nicht eine nervöse Anspannung, sondern eher ein wachsendes Vertrauen. Wir brauchen immer wieder solche Menschen, die uns unser Vertrauen stärken. Und wenn sie das für andere tun, dann können sie denen keinen besseren Dienst tun. Nun weiß ich nicht, ob Sie zu Hause ein Schwert irgendwo an der Wand hängen haben. Ich nicht. Eine Maurerkelle, die habe ich im Keller, weil wir mal einen Umbau gemacht haben. Wir sind ja heute in der Nachfolge des Friedenskönigs an einem anderen Punkt. Die einzige Waffe, die einzige Angriffswaffe, die uns nach Epheser 6 gegeben wird, ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Alles andere, was dort geschildert wird, sind ausschließlich Sachen des Selbstschutzes. Ich glaube, das muss man in einer Zeit betonen, wo Menschen sich als Selbstmordattentäter unter Unschuldigen in die Luft sprengen, weil sie meinen, ihrem Gott damit einen Gefallen zu tun. Unser König ist anders. Er lässt sich für andere hinrichten. Und etwas anderes als dieses Schwert des Geistes, das Wort, gibt er uns nicht. Aber das genügt. Pfingsten schenkt Wachsamkeit aus Liebe. Pfingsten wirkt Vertrauen auf Gottes Verheißung. Es stärkt die Hoffnung auf die Zukunft Jesu. Überwunden und gewonnen für diesen Friedenskönig werden Menschen nicht durch Gewalt, Auch nicht letztlich durch Argumente oder Stärke, sondern durch liebevolle Hingabe, durch Interesse, durch Angebote der Freundschaft. Kennen Sie diese Wette zwischen Sonne und Wind von Hebbel, die sich überlegen, wir wollen gucken, wer einem Wanderer schneller dazu bringt, den Mantel auszuziehen? Und die Sonne lässt dem Sturm den Vortritt und der Wind facht einen gewaltigen Sturm an, aber dieser Wanderer da unten, der zieht seinen Mantel nur enger zusammen und stemmt sich gegen den Sturm. Und dann kommt die Sonne und sie fängt einfach an zu strahlen. Und dann macht er den ersten Knopf auf. Also es ist ein Bild, was man heute sehr gut verstehen kann. Und dann den zweiten und irgendwann zieht er den ganzen Mantel aus. Die Sonne, das Strahlen der Sonne hat mehr bewirkt als der Sturm des Windes. Bei Widerspruch, bei Gegenwind hilft ein ganzer Sturm von Argumenten weniger als das sanfte Strahlen der Liebe. Zweiter Punkt, Identität. Wachsamkeit und jetzt Identität. Ich gestehe, Stadtmauern sind heute weitgehend out. Meine Heimatstadt Wuppertal hat keine Stadtmauer mehr. Ich weiß auch nicht, ob sie die je gehabt hat. Ich war mal in Rothenburg, ob der Tauber und dann auch in Nördlingen im Ries. Dann bin ich durch die Stadt gewandert, natürlich als Touristen, habe gedacht, wohnen wolltest du hier nicht so gern drinnen. Die Höhe der Fenster etwa hier und der Decke da und ständig irgendwelche Japaner oder Rheinländer, die dich fotografieren, nee. Damals war das anders. Eine Mauer um eine Stadt hieß Souveränität gegenüber anderen. Völlig undenkbar, dass man eine persische Bezirkshauptstadt ohne eine vernünftige Mauer hat. Es ging also bei den Steinen und dem Mauerbau um Identität. Heute machen wir eine städtische Identität wahrscheinlich an anderen Kennzeichen fest. Stadtrechte oder erfolgreiche Regionalentwicklung oder irgendein Großprojekt wie eine Landesgartenschau oder ein Weltkonzern. Bei der Souveränität, der Identität Einzelner geht es heute um Selbstsicherheit, um Persönlichkeit. Und Identität im Glauben nennt die Bibel Mündigkeit. Dass man nicht mehr von jedem Wind abgetrieben, von jeder Welle des Widerspruchs umgeworfen wird. Wissen Sie, Sie können für sich selber und für andere nur sorgen, wenn Ihre Identität gestärkt wird. Wem dauernd durch den Vorgarten der Persönlichkeit getrampelt wird, der trauert sich gar nichts, der traut sich gar nichts mehr. Ich treffe manchmal in der Seelsorge Menschen, die brauchen überhaupt erst die Ermutigung, auch mal eine Grenze ziehen zu dürfen. Man hat ihnen allzu lange eingeredet, dass ihr Ich immer kleiner werden wird, sonst könne Gott nicht groß werden. Und darüber haben sie sich selber verloren und den barmherzigen Gott oft auch. Eine starke Identität ist kein Gegensatz zu einer liebevollen Lebenshaltung. Ich glaube, sogar ohne so etwas kann man sich anderen gar nicht in Liebe zuwenden. Lassen sich also die notwendigen Grenzen ihrer Persönlichkeit nicht schlecht machen. Nun ist aber Mauern bauen eine biblische Traditionslinie mit unterschiedlichen Akzenten. Ich nenne ihn mal zwei. Auf der irdischen Ebene sind Mauern nötig. Sie schaffen den notwendigen Schutz und Identität. Auf der himmlischen Ebene sind Mauern vergänglich, weil da die offene Stadt Jerusalem Platz bieten wird und Gott selber ihre Mitte und ihr Schutz ist. So jedenfalls gibt es wenige Jahrzehnte vor Nehemia eine große Vision des Propheten Sacharja, Kapitel 2. Da heißt es, Jerusalem wird eine offene Stadt sein, ohne Mauern. Wegen der vielen Menschen und Tiere, die darin wohnen, ich selbst, spricht der Herr, werde für die Stadt ringsum eine Mauer von Feuer sein, eine Firewall, und in ihrem Innern ihr Ruhm und ihre Ehre. Gottes Herrlichkeit als feurige Mauer einer offenen Stadt. Genau dieses Bild taucht dann auch in den letzten beiden Kapiteln der Bibel wieder auf. Jerusalem, der kostbare Kristall der Liebe Gottes. Von 12 Perlen sind die Tore, erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes in dem Lamm, dem gekreuzigten Herrn, voller Heilung und Leben. Das Lamm ist in der Offenbarung der Auferstandene, der für alle Ewigkeit die Zeichen seiner Lebenshingabe trägt. Er hat seine Existenz nicht gesichert. Er hat seine Grenzen bis zum Tod am Kreuz geöffnet, damit wir leben können. In seiner Nachfolge können wir unsere Tore öffnen, unsere Mauern abbauen, um anderen in Liebe zu begegnen, ohne selber Schaden zu nehmen. Denn er ist unsere Mauer. Er ist unsere Tür zu anderen, weil er unser guter Hirte ist. Pfingsten ist ein Fest der Verwandlung. Sein Geist befähigt uns zur Hingabe, begeistert uns für das Evangelium, führt uns hier zusammen, öffnet verschlossene Tore der Furcht, reißt die Mauern von Abgrenzung nieder. Wachsamkeit, Identität und ein dritter Gedanke, Integrität. Das musste ich selber nachgucken, was das heißt, Unbestechlichkeit, Klarheit. Damit ist gemeint, dass äußere Stärke ohne innere Integrität, ohne Unbescholtenheit auf tönernen Füßen steht. Es gibt einige Bücher, die schildern, wie Weltreiche zusammengebrochen sind innerhalb kurzer Zeit, weil sie innerlich sozial ausgehöhlt waren, weil der Zusammenhalt geschrumpft ist, weil sie zum Teil aufgebaut waren auf der Unterdrückung ganzer Bevölkerungsgruppen. Das kann über Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern. Und trotzdem ist das im Grunde schon ein morscher Baum, weil die Schädlinge ihn von innen zernagen. Und irgendwann kommt ein Sturm der Geschichte und legt ihn um. Jesus hat in der Bergpredigt von einem Fundament gesprochen, das auf Sand oder auf Felsen sein könnte. Gemeint ist mit dem Felsenfundament, dass man sein Wort hört und es tut. Also ehrliche Konsequenz gibt Standhaftigkeit. Nun stößt Jeremia, jetzt müssen wir einen kleinen Abschnitt aus Kapitel 5 dazu nehmen, Jeremia stößt in den sich schließenden Stadtmauern auf eine Bedrohung, die ist nicht mit Steinen zu schließen und auch nicht mit Wachsamkeit abzuwehren. Die Gesellschaft im sich neu bildenden Jerusalem war geprägt von einer starken Ungerechtigkeit. Sie hatte ein starkes Ungleichgewicht und daran drohte sie zu zerbrechen. Ich lese noch einige wenige Verse aus Kapitel 5. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über die Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir müssten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Liebe Geschwister, wissen Sie, dass die Einkommensunterschiede in der westlichen Welt seit mehreren Jahrzehnten zunehmen, es weiter auseinandergeht, auch in Deutschland und in Deutschland noch schneller als im Durchschnitt der OECD-Länder. Vor einigen Jahren hatte ich ein Gespräch in meiner Gemeinde im Wuppertal, eine arme Gemeinde auf der Talsohle, und jemand las von den 60 Millionen Abfindung für den obersten Angestellten eines sehr gut funktionierenden schwäbischen Autobauers. Diese Zahl war nicht zu vermitteln. 60 Millionen Abfindung, es geht nicht. Ich habe dann im Kopf gerechnet und gesagt, wenn der 90 wird, muss der jeden Tag 5.000 Euro ausgeben, um das durchzukriegen. Das war nicht zu vermitteln. Soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung ist Dynamit für jede Gesellschaft. Kein System kann auf Dauer gegen die Mehrheit der Bevölkerung oder auf dem Rücken von Ausgebeuteten existieren. Nun ist, wenn Sie das weiterlesen, Kapitel 5, für Nehemia die soziale Spreizung ein geistlicher Skandal, der ihn zornig macht. Ein geistlicher Skandal. Wie können Menschen, die zum gleichen Bundesvolk gehören, voneinander Wucherzinsen nehmen und sich gegenseitig ausbeuten? Rechtlich alles klar. Es sind ja genug Juristen, die das bestätigen könnten. Aber sozial nicht eindeutig. Und dann taucht die gleiche Frage 500 Jahre später in den ersten Gemeinden auf. Weil in dem Moment, wo sie nach Gottes Geboten fragen, immer auch der gerechte Umgang miteinander auf dem Tisch liegt. Wer miteinander Gott lobt, wer am gleichen Tisch sitzt, an Jesu Tisch, dem kann die Not der anderen nicht egal sein. Also ruft Nehemia die Verantwortlichen zusammen, das heißt damals die Wohlhabenden und die Einflussreichen, und sagt, ich möchte, dass ihr mit mir zusammen einen großen Schuldenerlass macht. Und um das richtig mit Effekt zu versehen, sagt er öffentlich, hiermit lege ich mich und meine Familie fest, wir werden unseren Schuldnern ihre Schulden erlassen. Er wusste sehr genau, wer Menschen bewegen will, muss als Vorbild vorangehen. Ich las jetzt, dass mehrere unserer jungen Fußballgroßverdiener auch Stiftungen gegründet haben, mit einem Teil ihrer Millionen. Das hat mir gefallen. Neben den Auswirkungen für die benachteiligten Kinder bewirken sie noch etwas anderes. Die ganzen Fans sehen das Eigentum verpflichtet. Wenn sie so wollen, erleben sie ein umgesetztes Grundgesetz bei ihren Idolen. Beispiele machen Mut, verlocken zu eigener Großzügigkeit. Wie der Geschäftsführer vom Schönblick gerade erzählt, da gab es eine große Spende von Getränken. Wunderbar. Und das sind die Maßstäbe, an denen wir als Christinnen und Christen uns messen lassen müssen. Und das gilt für mich auch. Wer andere kritisiert, kann nicht selber in Saus und Braus leben. Wenn wir in der EKD Denkschriften machen, Sozialdenkschriften, dann können wir nicht gleichzeitig auf Guthaben sitzen und in Oberklasseautos rumfahren. Es muss nicht mal gleich ein Esel sein wie bei Jesus, aber der Papst hat das in Südamerika mit einem Fiat Punto vorgemacht. Das wäre ja auch schon mal ein Signal, wenn der Landesbischof in einem Kleinwagen vorfährt. Oder ich. Viele. Jetzt gehen Sie nachher über den Parkplatz und gucken, was hat er denn für ein Auto. Kein schwäbisches. Aber das liegt nur daran, dass ich nicht das nötige Kleingeld habe. Viele Forscher vermuten, dass in dem Buch Nehemia so etwas wie ein privates Tagebuch des Nehemia verarbeitet ist. Direkt nach diesem Text, den ich Ihnen gelesen habe, notiert Nehemia für sich selber. Da schreibt auf, ich habe in den 12 Jahren meiner Statthalterschaft, das muss später sein, weil er danach auch Statthalter dieses neuen Bezirks wurde, ich habe in dieser ganzen Zeit auf das mir zustehende Gehalt verzichtet, anders als die Vorgänger, die das ausgenutzt haben, um schnellen Reibach zu machen. Und dann kommentiert er das selber und sagt, das ist nicht Edelmut oder Großzügigkeit, sondern aus Respekt vor Gott, aus Gottesfurcht. Ein Mensch, der von Gott bewegt ist, kann offensichtlich auch andere mitnehmen. Jedenfalls ist das die Reaktion der anderen Wohlhabenden in Jerusalem. Bei einer Konferenz erzählte der amerikanische Pastor Lee Strobel, einer der war damals Prediger in Willow Creek, er war Journalist in der führenden Chicagoer Tageszeitung und kam dann über seine Frau zum Glauben und irgendwann hat seine Gemeinde gemerkt, der Bursche hat Gaben zum Predigen. Die haben ihn eine theologische Ausbildung angedeihen lassen, ihn zum Pastor gemacht. Und dann wurde er von einer Journalistenschule eingeladen und saß so vor jungen Journalistinnen und Journalisten. Und die wunderten sich, dass er seine Karriere aufgegeben hat, um Pastor zu werden. Und so der unausgesprochene Frage war, dann kann das dann nur sein, weil sie mehr Geld gekriegt haben. Sie waren völlig verdutzt, als er sagte, mein Gehalt hat sich im kirchlichen Dienst halbiert. Aber danach waren sie offen für die eigentlichen Gründe seiner Lebensveränderung. Das wissen Sie genauso gut wie ich, dass persönliche Glaubwürdigkeit eine harte Währung ist. Ohne sie wäre die Initiative des Nehemias schnell verpufft. So aber schafft Nehemia auch, die innere Integrität in Judäa wieder wachsen zu lassen. Und ohne diese hätte auch die höchste Mauer auf Dauer nichts genützt. Auch das ist wieder etwas Pfingstliches. Jahrhunderte nach Nehemia werden sich genau in der gleichen Stadt Menschen nach dem Empfang des Heiligen Geistes seiner Gemeinde bilden. Und dann werden sie, das erzählt dasselbe Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, auch miteinander teilen, was sie haben, je nachdem es einer nötig hatte. Bei Nehemia heißt es zuletzt in Kapitel 6, das lese ich Ihnen noch vor, das ist ein schöner Satz. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Monat, im Monat Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst, verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hat. 52 Tage für ein Großprojekt. Davon träumen wir doch in Deutschland nur. Den Hamburgern, ihnen fällt die Elbphilharmonie ein, den Berlinern ihr Flughafen und den Stuttgartern vielleicht gewisse Probleme mit der Bahnverbindung. Da könnten wir uns noch was abschneiden. Aber es zeigt doch, dass dieses Ziel von Gott gewollt ist. Und das ist, wenn Sie so wollen, das eigentliche Gütesiegel von Pfingsten. Egal, wie armselig Ihr Bau ist zu Hause. Egal, was Sie selber für angefochtene Bauleute sind. Egal, wie groß der Spott ist, den Sie erleben. Was aus der Wachsamkeit des Geistes kommt. Aus der Identität des Geistes und aus der Integrität des Geistes, das wird wachsen, weil es von Gott kommt. Amen.